dann habe ich ihr aus Versehen.
Was kommt jetzt?
3 Küsse. Und ich habe schon beim ersten Kuss in dem Moment gewusst, oh Gott.
Nein.
Nein, das ist nicht richtig.
Zu nahe.
Zu nahe, das machen wir nicht. Aber ich habe wie nicht aus der Situation.
Hallo zusammen, ich bin Angela und ich bin Moderatorin und Redaktorin bei der SRF Kids News und bei SRF 1 im Radio. Immer wieder arbeite ich auch Praktikantinnen bei uns. Unter ihnen war tatsächlich auch der Damian. Heute sind wir nicht nur Arbeitsgespännchen, sondern auch richtig gut befreundet. Darum feiern wir heute zusammen 2 Jahre Bildungsreise und wir gehen in dieser Folge der Frage nach, warum der Damian den Podcast Bildungsreise macht. Wir schauen hier dabei zurück und führen. Wir finden heraus, wie der Damian selber als Lehrer so drauf war. Und ich habe natürlich auch eure Fragen mit dabei, die ihr am Damian via Social Media gestellt habt. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Bildungsreise feiert 2 Jahre Jubiläum. Genau vor 2 Jahren, am Montag, 26. Februar 2024, ist die erste Folge zum Thema Kunstvermittlung rausgekommen. Mittlerweile gibt es 24 reguläre Folgen, 3 Live-Podcasts und 2 Jahresrückblick mit der obersten Lehrerin von der Schweiz, der Dagmar Rösler. In dieser besonderen Folge steht der Macher vom Podcast im Fokus. Damian, jetzt darf ich dich hier in deinem eigenen Podcast willkommen heissen. Hoi!
Hoi, Angie.
2 Jahre Bildungsreise. Wenn du das so hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Es ist unglaublich, dass es bereits schon 2 Jahre sind. Es fühlt sich nämlich nicht so an.
Hast du überhaupt noch genug Themen, um noch weiterhin Podcasts zu produzieren?
Ja, also ich glaube, an den Themen liegt es wirklich nicht. Es ist eine ganze Liste mittlerweile. Und das zeigt eben auch sehr gut auf, wie vielfältig Schule ist oder Schulgehen ist oder auch die Erziehung, was das alles für verschiedene Themen mit sich bringt. Also nein, die Liste ist noch lang und es gibt noch ganz viele Themen.
So, und jetzt kurz zu deinem Wahnsinnslebenslauf. Du hast ursprünglich eine Lehre als Koch gemacht, bist dann ins Militär als Sanitäter und hast anschliessend mehrere Jahre als Pflegehelfer in einer Reha-Klinik mit Neuro- und Parkinson-Patienten gearbeitet. Nach verschiedenen Reisen hast du den Vorkurs für Pädagogik gemacht und dann Studium an der PH Zug. Nach dem Abschluss hast du 2 Jahre in der Stadt Luzern 5. und 6. Klasse unterrichtet und bist dann im Kanton Zug und hast dort 5 Jahre auf allen Primarstufen unterrichtet. Vor 3 Jahren hast du dich für ein Praktikum bei SRF Kids beworben und hast können bleiben. Und vor ziemlich genau 2 Jahren hast du den Podcast ins Leben gerufen. Also wirklich von dem Lebenslauf her könntest du schon pensioniert sein, aber du bist ja noch blutjung. Und wenn wir vielleicht auch noch unbedingt klären müssen, bevor wir jetzt hier anfangen. Wir zwei sind weder Geschwisterte noch verwandt oder sogar geheiratet. Wir heissen zwar beide Has, aber eben, nichts von dem ist wahr. Wir werden aber sehr viel gefragt. Was haben wir da miteinander zu tun?
Das stimmt, das werden wir wirklich viel gefragt. Lustigerweise, wenn ich in Schule bin, ist ja meistens die erste Frage, ob wir verwandt sind oder eben verheiratet oder so, weil sie die Namen sehen. Und die zweite Frage ist immer, wie gross ich bin. Weil tatsächlich begegne ich immer wieder Leute, die dann gerade so, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass du so gross bist.
Wie gross bist du?
1,98.
Ja, genau. Und da habe ich übrigens auch so spannend gefunden, wo du das Praktikum da gemacht hast. Du bist A, älter als ich und B, noch viel grösser und gleich habe ich dich da als Praktikantin arbeiten. Oh. Ja, im ersten Teil des Gesprächs geht es um dich als Person und als ehemaliger Lehrer. Wir haben es vorhin gehört, du hast schon wahnsinnig viel ausprobiert, bist viel reisen. Darum, welche Rolle spielt eigentlich Neugier in deinem Leben?
Eine schwierige Frage. Neugier. Ich hätte jetzt, wenn mich jemand gefragt hat, wie ich mich beschreiben würde, ich glaube nicht sagen, dass ich eine neugierige Person bin. Also es ist jetzt nicht etwas, was ich gerade so genannt hätte. Aber ja, wenn man auf mein Leben zurückschaut oder wenn ich zurückschaue, dann wird das wohl eine Rolle gespielt haben. Ich bin sicher jemand, der sich viele Fragen stellt, möchte die Welt besser verstehen, aber auch Menschen und natürlich auch am Schluss mich selber und immer wieder offen sein für Neues und Sachen ausprobieren und an dem wachsen. Ich glaube, das ist etwas, was mich sehr vorantreibt. Und das ist wahrscheinlich am Schluss ja auch Neugier, dass man wieder Neues dazulernt und auch Komfortzone verlässt. Und das ist etwas, was ich schon in meiner Kindheit auf den Weg bekommen habe. Ich habe 15 Mal gezügelt in meinem Leben. Also das ist ja immer wieder, habe ich auch müssen, ob ich wollen oder nicht, mich in neue Gegebenheiten hineingeben und irgendwie das Beste daraus rausholen.
Du bist eben auch viel gezügelt, du bist schon Koch gewesen, du hast das Militär gemacht, du bist viel reisen. Hast du dann gleich auch mal so gedacht, wo ist eigentlich mein Platz? Weil du an so vielen verschiedenen Orten gewesen bist. Weißt du, so, wo ist mein Zuhause?
Nein, persönlich eigentlich weniger. Es ist so, dass Leute das natürlich manchmal wissen oder fragen, woher kommst du? Ein paar hören schon raus, dass ich wahrscheinlich am meisten ein Aargauer bin und ein paar finden aber, es klingt ein bisschen nach Luzern. Ich fühle mich immer dort daheim, wo ich dann bin und das habe ich wahrscheinlich eben auch mir früh angeeignet, dass es dann einfach so ist und wie dann das so arrangieren, dass es sich wieder heim fühlt. Ich habe schon Momente, wenn ich zum Beispiel auf Aarau gehe, dann habe ich immer noch das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Heim oder die Stadt kenne ich einfach wie am besten. Natürlich hat sich die mittlerweile auch verändert, aber es gibt so ein wohliges Gefühl.
Dort hast du am meisten Zeit von deinem Leben verbracht im Fall.
Ja, nein, eigentlich nicht mehr mittlerweile. Luzern habe ich fast länger gewohnt, aber ich habe einen anderen Bezug zu Aarau, weil ich dort die Lehre gemacht habe, teilweise noch in der Schule bin und so weiter. Also ich glaube, dort war noch eine Zeit, wo ich mehr auch unterwegs war, als zu Luzern habe ich vor allem studiert und dann Schule gegeben.
Ist es dir überhaupt wichtig, um so ein Zuhause haben oder ist eben auch mit dem Koffer unterwegs? Ich meine, jetzt hast du auch wieder einen Koffer dabei.
Stimmt.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen dein Zuhause?
Das könnte gut sein. Ja, ich bin gerne unterwegs. Und ich glaube eben, auch vom Reisen her, ich habe mich schnell an vielen Orten wohl gefühlt. Das ist, ja, ich glaube, sehr anpassungsfähig.
Und darum passt ja auch der Titel oder der Name von deinem Podcast so gut, oder? Bildungsreise. Dann hast du dich ja entschieden, das finde ich auch spannend, in deinem Lebenslauf deinen Job als Lehrer an den Nagel zu hängen. Du hast nochmal mit 34 ein Praktikum bei SRF Kids angefangen. Da würden die einen unmutig finden, weil als Praktikant verdienst du jetzt niemals so viel wie als Lehrperson. Nach welchen Kriterien triffst du so krasse Entscheidungen?
Ich mache mir sehr viele Gedanken, wenn ich Entscheidungen treffen muss, vor allem wenn es natürlich auch grössere Entscheidungen sind, wie jetzt eben ein neuer Job oder zügeln oder so. Ich tue viel abwägen, positiv und negativ.
Hast du so Listen oder machst du im Kopf?
Ich habe sie auch schon aufgeschrieben, aber meistens im Kopf.
Ja.
Dann ist es schon auch ein Gefühl und ich glaube, die kommt dann dazu, dass ich jemand bin, der, wie schon gesagt, gerne aus der Komfortzone rausgeht und ich brauche, glaube ich, auch nicht so viel Beständigkeit oder Sicherheit. Viele Leute brauchen das ja auch, was ich kann sehr gut nachvollziehen, aber ich habe das, glaube ich, nie so gehabt und deshalb kann ich auch ganz gut ohne das leben und deshalb fällt es mir, glaube ich, auch nicht so schwer, dann eine mutige Entscheidung zu treffen. Natürlich, also es ist so, dass ich die 5 Jahre, als ich in Hünenberg war, bei mir dort einen Traumjob aufbauen. Also ich habe in allen Schulhäusern im Dorf gearbeitet, ich habe eine tolle Klasse gehabt, ein tolles Team, habe in verschiedensten Gruppen dort AGUE und verschiedene Projektarbeiten können machen und nichts wäre so gewesen, dass ich hätte müssen sagen, ich muss den Job verlassen, es muss etwas Neues her, sondern es ist in dem Moment gewesen, ein Traum könnte wahr werden. Ich habe schon mit 15 ins SRF wollen und es hat ja nichts, wenn man eben den Lebenslauf gehört, nichts darauf hindeutet, dass ich jemals für das SRF kann arbeiten kann. Und dann ist es so gewesen, es ist eine Entscheidung für das SRF gewesen, aber nicht gegen das Lehrer sein, sondern es ist dann einfach, ich habe gewusst, die Tür ist jetzt aufgegangen und jetzt muss ich sie wahrnehmen.
Und vielleicht kannst du sogar wieder mal zurückgehen als Lehrer, weil man merkt, wenn du auch erzählst, deine Augen fangen immer noch an glänzen, wenn du von deinem Lehrerberuf erzählst.
Ich habe es auch unglaublich gerne gemacht. Eben, das wird mir dann manchmal gefragt, ja, warum bist du es denn nicht mehr? Ja, eben, weil halt die Chance möglich war und die habe ich müssen packen und ich bereue das auch nicht.
Auf dein Lehrer sicher können wir auch noch mal später dann schwätzen. Jetzt, was mich auch noch wundern nimmt, weil du ja so viele verschiedene Türen aufgemacht hast in deinem Leben, welche Menschen haben dich da besonders beeinflusst?
Das sind verschiedenste Menschen, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Wobei vielleicht beeinflussen, vielleicht eher prägt. Beeinflussen verstehe ich mehr so, dass man mir das mit auf den Weg geht, dass ich das vielleicht so machen sollte. Ich glaube, eher prägt. Und das sind ein paar Menschen, die mir gerade in den Sinn kommen. Also, einerseits war es mal ein 5. Klasse-Lehrer, der Herr Küng. Ich habe ihn lustigerweise letztens an das Wistidag gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen.
Nein, wieso?
Ja.
Oh.
Weil ich denke, er weiss eh nicht, wer ich bin. Und ja, ich habe es dann nicht gemacht. Aber auf jeden Fall der Herr Küng.
Sich sicher gefreut.
Ich weiß es nicht. Er war mein Lehrer in Egoltswil im Kanton Luzern. Und er hatte eine lustige Methode gehabt, die würde ich jetzt vielleicht nicht so anwenden, aber es sind ja auch noch andere Zeiten gewesen. Wenn wir einen Text geschrieben haben, von Hand, dann hat er es ein bisschen eingerissen oben. Was hat so viel bedeutet, wie ich es nicht lesen oder es hat sehr viele Fehler.
Mhm.
In meiner Erinnerung ist es so, dass es wahrscheinlich 3-mal eingerissen war, weil er es nicht hätte können lesen, weil ich so eine schlimme Handschrift hatte. Und nachher noch 3-mal, weil meine Rechtschreibung so schlimm war.
Mhm.
Aber er hat mir eben mit auf den Weg gegeben, dass es unglaublich wichtig ist, dass man dann später eine schöne Handschrift hat. Und, das ist mir geblieben, ich habe es nämlich mitgenommen und gibt mir mega viel Mühe.
Du hast so eine unglaublich schöne Handschrift und das ist dem Fall am Herrn Küng zu verdanken.
Ja, genau.
Also wirklich, ich kenne selten jemanden, der so schön gerade schreibt und so reine Buchstaben.
Ja, wenn ich mir viel Mühe gebe.
Nein, also wirklich. Wenn ich einmal etwas von dir handgeschrieben bekomme, dann bin ich also immer am Staunen.
Aber eben, es ist wie, man muss noch ein paar andere erwähnen, ich versuche es kurz zu halten. Also ich hatte auch den Berufsschullehrer, den Herrn Schumacher. Und der war auch sehr wichtig, weil er hat mir da das Gefühl gegeben, in der Berufsschulzeit oder während der Lehre, dass ich da richtig bin. Und ich habe ja plötzlich mega gute Noten gehabt, was ich mir überhaupt nicht gewöhnt war. Und er hat ab und zu ein Auge zugedrückt, weil er gewusst hat, wo ich arbeite. Ich bin manchmal auch im Unterricht eingeschlafen. Wirklich.
Also weil du so lange hast in der Kochlehre
also,
noch arbeiten.
Ja, also wenn wir einen Film geschaut haben oder sonst abgedimmt worden ist, bin ich eigentlich fast immer eingeschlafen. Genau, einfach weil ich, ja, irgendwie...
Wie lange hast du noch mal die Lehre arbeiten?
Unterschiedlich. Also teilweise ja bis am, wenn es ein grosses Bankett war oder so, dann bist du manchmal schon um 4 Uhr am Morgen daheim gewesen und dann um 8 Uhr wieder in die Schule, je nachdem. Das war natürlich auch nicht immer der Fall gewesen, aber schon halt sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Ja, auf jeden Fall, er hat mir dann auch so das Gefühl gehabt, du bist da richtig und du gibst dein Bestes und das ist mega schön gewesen. Und dann nachher auch an der PH Zug, der Karl Bosser, der ist der Gründungsrektor gewesen von der PH Zug und nachher der Dozent. Und er hat mir einmal das Gefühl gehabt, du bist genau richtig da. Oder eine Dozentin, Frau Niedecker, wo ich Ethik Religion studiert habe. Ihre. Sie hat mich so prägt für das, was ich nachher als Lehrer auch verkörpert habe und was mir wichtig war. Also ich habe immer wieder Menschen gehabt, die Potenzial in mir gesehen haben, in mich vertraut haben und an mich geglaubt haben. Und dann kann ich aus dem Vollen schöpfen, wenn ich spüre, dass ich ein Gegenüber habe, wo etwas in mir innen sieht und mir die Chance gibt, dann kann man von mir das letzte Hömmli haben. Und das ist aber für mich mega wichtig.
Hoffentlich lassen Sie zu. Was für schöne Komplimente. Was auch schön ist, finde ich, da haben wir sogar auch gemeinsam, dass wir eine starke Bindung haben zu unseren Grosseltern. Und du eben auch besonders, sie haben dich auch fest geprägt. Wieso?
Das stimmt. Jetzt habe ich natürlich sehr beruflich gedacht, mit denen, die ich erwähnt habe. Ja, also meine Grosseltern sind sehr, sehr wichtig für mich gewesen. Sie leben beide nicht mehr. Der Grossvater ist 2012 gestorben und mein Grossi vor jetzt bald 6 Jahren. Und ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Ich habe keine Geschwister. Und bei denen viel bei meinen Grosseltern schon in der Kindheit gewesen. Aber viel entscheidender war dann, dass ich während dem Militär, es hat sich dann nicht gelohnt, eine eigene Wohnung zu haben. Mhm. Ich habe dann in Aarau gewohnt und bin dann zu ihnen in dieser Zeit. Und so sind wir uns nochmal ganz anders näher gekommen, weil wir dann zusammen gelebt haben. Und das war nicht nur einfach gewesen, weil natürlich, man kann sich das vorstellen, zwei Generationen aufeinandertreffen. Mhm. Und das Grosse hat sich sehr viel Sorgen um mich gemacht. Aber wir haben dann uns nochmal neu kennengelernt und sind so zusammengewachsen und die Bindung ist dann auch geblieben. Und sie haben mir ja schon mich auch sehr geprägt. Also ich mag mich gut erinnern, mein Grossvater ist Sattler, Tapezierer gewesen, also eigentlich auch fast wie ein Schreiner. Er hat auch eine eigene Werkstatt gehabt. Und ich weiss noch gut, wenn ich einmal zu ihm bin und irgendwie eine Idee gehabt, was wir noch machen, dann hat er gesagt, ja, machen wir. Aber wenn wir es machen, dann machen wir es richtig.
Hast du das Perfektionistische von ihm in dem Fall?
Man weiss es ja nie so genau. Aber ich glaube im Fall schon. Weil, ich mag mich erinnern, ich habe mal für den Stabilo-Stift, wo es ja verschiedene Farben gibt, so einen Halter wählen, wo man dann alle schön reinstecken kann, so ein Holzgestell sozusagen. Und ich weiss noch, es ist ewig gegangen, bis das fertig war, weil es musste eben perfekt sein. Und noch jede Kante musste noch abgeschliffen werden und alles, und bis dann das fertig war. Aber den Wert, den hat er mir sicher mitgegeben. Und das Grosse ist eben auch sehr ähnlich gewesen. Sie ist zum Beispiel nie aus dem Haus, wenn sie nicht einmal in den Spiegel geschaut hat und geschaut hat, dass alles perfekt ist. Das habe ich auch mitgenommen.
Ja, du schaust viel in den Spiegel.
Das stimmt. Ja, da gebe ich zu. Ich bin ein bisschen eitel.
Ein bisschen. Ja, wir bleiben gerade noch mal ein bisschen beim Persönlichen. Du hast einen Podcast gemacht zum Thema Stärke. Was sind deine Stärken?
Ich habe ja gelernt in diesem Podcast oder auch bei ihr im Kurs, weil ich ja tatsächlich vor dem Podcast bei ihr einen Kurs gemacht habe aufgrund vom SRG Talententwicklungsprogramm, habe ich ja bei ihr gelernt, dass man eben die Stärken auch benennen müsste. Deshalb probiere ich das jetzt auch. Ich würde sagen, meine grösste Stärke ist Kreativität. Und zwar jetzt nicht explizit etwas, also ich kann jetzt nicht mega gut zeichnen oder so, aber ich glaube Kreativität im Ganzen. Also ich habe, glaube, ein gutes Vorstellungsvermögen, ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich bin einfach kreativ im Umsetzen. Ich habe ein Auge für Schöne, glaube auch. Ich habe ja lange auch fotografiert. Ich lege viel Wert auf meine Einrichtung daheim. Natürlich alles, was ich mache, muss eben sehr schön daherkommen und gut überlegt. Und ich glaube, im Gesamten bin ich sehr ein kreativer Mensch. Und ja, was ist auch noch meine Stärke? Ich würde sagen, ich bin empathisch, also im Umgang mit Menschen. Ich glaube, ja, das hilft mir, oder das hat mir geholfen, das habe ich schon gemerkt als Pfleger, aber natürlich auch als Lehrer, sehr umgänglich und versuche mich auch in diese Perspektiven hineinzuversetzen. Das hilft mir immer wieder, Sachen auch besser zu verstehen. Ja, ich glaube, das sind zwei von meinen Stärken. Und ich bin ja sehr initiativ, das würde ich auch noch sagen, dass ich Sachen anreisse und optimistisch bin und etwas möchte bewegen.
Würde ich im Fall alles so unterschreiben.
Bin ich froh.
Jetzt vielleicht noch so deine schwache Seite und Perfektionismus zählt nicht. Du musst dir etwas anderes überlegen.
Stimmt, ich habe gelernt, dass man, wenn man im Vorstellungsgespräch sagt Perfektionismus, dass das ein bisschen eine Ausrede ist. Aber ich muss sagen, Perfektionismus hat wirklich beide Seiten. Also ich bin mega froh, Hanine, der hat mich schon weit gebracht, muss ich wirklich zugeben. Aber er hat mir auch schon das Leben
ist streng.
Sehr schwer gemacht. Aber ja, wir sind bei den Schwächen, auch die muss man natürlich benennen. Ich würde sagen, einerseits bin ich sehr ungeduldig. Auch das ist vielleicht ein bisschen Ausrede, aber ich finde wirklich, das bin ich wirklich. Ich habe schon gelernt, mit dem besser umzugehen und ich bin mit Menschen, mit anderen relativ geduldig oder sogar sehr geduldig, gerade wenn ich an Pflege und als Lehrer denke. Aber mit mir bin ich es überhaupt nicht. Oder wenn ich auf etwas warten muss oder so, das finde ich ganz schlimm. Dann würde ich auch sagen, das erstaunt jetzt vielleicht viele, weil ich einen Podcast mache, wo ich viel muss zulassen. Aber ich bin nicht immer so ein guter Zuhörer. Das ertappe ich mich immer wieder, dass ich schon auch gern, weil ich gern rede und auch gern meine Ideen kundtue und so weiter, dass es mir schwerfällt, mich jemandem wirklich herzugeben. Das merke ich lustigerweise auch, wenn ich lese oder so. Das habe ich schon in einem Podcast auch gesagt, dass ich das eigentlich nicht mache, weil ich mich dem nicht hergeben kann. Ich bin, glaube ich, ich muss immer etwas machen und etwas zu tun haben und irgendwie so ein bisschen so und zulassen. Ich bin fest dran am Arbeiten, weil es mir wirklich wichtig ist, auch fürs Gegenüber, dass ich das gut kann. Und der Podcast hilft, glaube ich, wirklich auch, dass die Schule...
Das ist ein gutes Lernfeld für dich.
Genau.
Eben, du bist einer, der es immer rattert im Kopf. Du hast ganz, ganz viele Ideen, setzt denn die auch um und wenn, dann perfekt. Da frage ich mich auch schon, wenn ich mich so ein bisschen mit dir vergleiche, wenn und wie erholst du dich überhaupt?
Eine gute Frage. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Schwäche, die ich noch gar nicht genannt habe, ist nämlich meine Work-Life-Balance. Also ich mache mir sehr viel Gedanken um das. Also so seit ich Lehrer bin, also dann ist es vor allem auffällig geworden oder ich habe dann schon viel zu viel geschafft. Also weit über das, was man wahrscheinlich müsste oder sollte oder was gesund ist oder was Leute als gesund betrachtet. Und das, es ist noch lustig, als ich das Praktikum angefangen habe, habe ich plötzlich gedacht, oh mein Gott, ich habe so viel Zeit. Das ist ja mega schön. Jetzt kann ich ja mega viele tolle Sachen machen und es ist nur ein paar Tage gegangen, dann habe ich wieder neue Ideen gehabt und so. Und ich habe das schon immer gehabt. Dann habe ich noch ein bisschen fotografiert nebenzu oder habe ich da noch ein Projekt gehabt. Ja, ich glaube, ich funktioniere so und ich muss mir wie eingestehen, solange es mir ja Freude macht und solange es mich erfüllt, dann ist es voll okay. Und nein, es bleibt wirklich nicht viel Freizeit und ich brauche auch nicht viel Freizeit. Die Einzigen, die mich das lassen lassen spüren, sind vor allem meine Freunde, weil ich bin wirklich nicht so gut im Zurückschreiben oder melde mich nicht so viel. Und ja, das gibt immer mal wieder, wie soll ich sagen, unangenehme Situationen.
So ein Fragezeichen auf WhatsApp.
Ja, so genau. So, ja, da wo man dann die Frage stellt, ob das wichtig ist, ob die Freundschaft wichtig ist. Und wer mich kennt und gut kennt, weiss, ja, das hat nichts mit dem zu tun. Aber natürlich, ich verstehe, wenn man lange nichts gehört, ist das nicht immer einfach.
Und gleich gibt es so einen Moment, wo du einfach für dich hast. Weißt du, auch wenn es nur irgendwie eine Tasse Kaffee oder so ist. Da braucht doch jeder Mensch.
Kaffee trinke ich mehr als genug, also an dem scheitert es sicher nicht. Ich überlege gerade, wenn ich wirklich, mal vielleicht, wenn ich eine Serie finde, die ich gut finde. Ich schaue tatsächlich auch sehr wenig Fernsehen und so, aber wenn mich eine Serie packt, dann kann ich mich dem hingeben und dann muss dann aber das auch schon fast ein bisschen gesuchtet werden.
Jetzt kommen wir mal zu dir als Lehrer. Du bist 8 Jahre Lehrer gewesen und vorhin bist du eben Koch gewesen, du hast eine Kochlehre gemacht. Wieso denn der Sprung vom Koch zum Lehrer?
Ich glaube, es ist einfach aus diesen Erfahrungen passiert. Also wenn mir jemand mit 16 gesagt hätte, du wirst mal Lehrer, dann hätte ich gesagt, das kann nicht sein, das wird niemals möglich sein. Es ist nichts, wo ich jemals gedacht hätte, das ist etwas, wo ich möchte werden. Und es ist ja auch noch spannend, in der Schule, in den 8 Jahren, wo ich Schule gegeben habe, habe ich immer in jeder Klasse 1, 2, 3 Mädchen gehabt, die wollten Lehrerin werden. Aber ich habe nie einen Bub gehabt, der Lehrer werden wollte, obwohl es ja mit mir sogar noch ein männliches Vorbild gehabt hätte. Und so ist es bei mir sicher auch gewesen. Und ich glaube, ja, ich bin ein schlechter Schüler gewesen und deshalb bist du sicher schon mal nicht ein Weg war, den ich einschlagen konnte. Und dann sind es eben die verschiedenen Erfahrungen gewesen. In der Unteroffizierschule im Militär habe ich wie das erste Mal so ein bisschen vor anderen hinstehen und Kurs geben. Also ich habe dann den Rekruten müssen so erste Hilfe-Kurs geben oder auch militärische Sachen. Und dort habe ich wie mal gemerkt, wie es dann ist, so etwas vorzubereiten, dann mit ihnen durchzuführen und halt auch Wissen vermitteln. Und in der Pflege bin ich dann noch 3 Monate auf Südafrika für ein Hilfsprojekt und dort habe ich dann in einer Krippe gearbeitet und in einer Primarschule so für Präventionsunterricht, das war in Kayamandi, in einem Township neben Stellenbosch, für die, die sich auskennen. Und dort habe ich dann wirklich mit Kindern zu tun gehabt und eben auch wieder das Unterrichtende können machen. Und ich muss auch noch sagen, in der Pflege habe ich auch das erste Mal so aktiv mit Menschen zusammengearbeitet. Also natürlich, das sind ältere Menschen gewesen, aber am Schluss ist es ja darum gegangen, zu ihnen zu schauen, mit ihnen mich auszutauschen und so weiter. Und dort habe ich wie gemerkt, mit Menschen zusammenarbeiten, das bedeutet mir auch viel. Und das sind so all die verschiedenen Sachen, die zusammengekommen sind, wo ich dann wie gemerkt habe, mal, das wäre eigentlich das Richtige. Da kommt alles zusammen, was ich gerne mache.
Was für ein Lehrer bist denn du gewesen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da müssen wir ja wahrscheinlich meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler fragen. Die könnten das definitiv besser beurteilen. Aber ich kann sagen, was mir wichtig war. Oder vielleicht, wie ich mich selber wahrgenommen hätte, ist sicher eine gewisse Strenge. Und mit streng meine ich sehr klare Prinzipien oder sehr klare Regeln und Abläufe. Da bin ich sehr strikt gewesen, genau. Also, die Kinder haben genau gewusst, was sie erwartet, was ich erwarte. Das sind auch kleine Sachen gewesen, die früh antrainiert worden sind, dass man zum Beispiel den Stuhl herstellt wieder, wenn man für länger das Pult verlässt oder dass man aufgeräumtes Zimmer verlässt. Und
hast du das
so
im Militär gelernt?
Ja, dort habe ich auch so Sachen schon gelernt. Oder? Ja, aber ich finde, das hat eben mit Respekt zu tun. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch sehr viel gegeben. Ich habe jeden Abend Schulzimmer putzt. Und alle haben es ein bisschen verrückt gefunden, weil man hat ja jede Woche jemanden, der das reinigt, den ich sehr geschätzt habe. Aber die Gummelispuren und alles, was dann da am Tag zusammenkommt, das habe ich alles. Ich habe jedes Pult abgewischt und nachher dann an den Boden gewischt. Ja. Also so, ja, eben, man kann sagen, vielleicht nicht nur perfektionistisch, auch noch pingelig. Nicht bei allem, ehrlicherweise. Aber in der Schule sehr und ja, streng, genau, weil ich viel gefordert habe. Aber ich bin eben gleichzeitig auch sehr offen gewesen für Spass oder für lustige Momente. Also ich habe viel auch Momente rausgenommen, wo wir dann raus sind für eine Bewegungspause oder eine Spiele gemacht haben. Oder ich habe übernachtet mit ihnen im Schulhaus und dann haben wir Fangis durchs ganze Schulhaus gemacht. Also für all das bin ich auch sehr offen gewesen und es ist mir immer wichtig gewesen, eben für die Beziehung zu schaffen und gleichzeitig aber, dass sie auch Struktur haben, wissen, woran das sie sind und ihnen beständig geben. Also das würde ich sicher sagen. Und ich bin auch ein Lehrer gewesen, der sicher sehr viel auf Beziehung gesetzt hat. Und das hat wahrscheinlich mit meiner eigenen Kindheit zu tun, das, was ich vorher schon ein bisschen erzählt habe, dass sie ihnen haben können, wenn immer möglich, das Gefühl geben, dass ich sie genauso nehme, wie sie sind und sie gut sind, wie sie sind und ihre Stärken möchte ich sehen und sie ihnen möchte das Gefühl geben, dass ich ihnen eben vertraue, an sie glauben und sie ihren Weg auf jeden Fall werden machen, egal was sie gerade für Noten haben oder wie es gerade läuft. Das ist mir mega wichtig gewesen.
Ich bin selber nicht Lehrerin, aber das ist im Fall genau da, wo ich an allen Lehrpersonen so bewundernswert finde, dass sie es eben wie schaffen, um so eine Beziehung können aufzubauen mit den einzelnen Kindern, weil eben teilweise sitzen ja 25 verschiedene Kinder in einem Schulzimmer. Wie hast du das geschafft?
Ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich nie ein Kind nicht gern hatte. Das ist ja immer wieder so ein Thema mit diesen Lieblingskind und so weiter. Die Erfahrung haben viele gemacht, habe ich auch gemacht oder das Gefühl habe ich zumindest gehabt. Das heisst ja nicht, dass die Lehrpersonen das auch so gesehen haben. Aber es gibt natürlich Kinder, die mich herausfordert, auf jeden Fall. Spannenderweise sind es aber dann auch genau die Kinder, wo ich die engste Beziehung irgendwann hatte. Weil durch die Reibung wir uns so viel miteinander haben müssen auseinandersetzen. Jetzt klassisch sind es oft, und ich tue nicht gerne so Gender denken, aber es sind oft sehr angepasste Mädchen, die man hat, die für den Alltag ja Gold wert sind. Weil sie schauen, dass der Karren läuft und irgendwie die Ruhe reingeben und die Beständigkeit. Und tendenziell eben vielleicht, also muss ich wirklich auf 8 Jahre zurückschauen, eher Buben, die mich gefordert haben im Unterricht. Aber dafür habe ich eine unglaubliche Beziehung mit denen können erarbeiten. Und wenn ich jetzt zurückdenke, sind es eben eher die Kinder, die mir auch geblieben sind, als jetzt die, die eigentlich alles mega gut gemacht haben und ja eigentlich eine reibungslose Schulzeit hatten. Und das braucht viel Energie und es braucht auch immer wieder, es gibt den Moment, das habe ich ihnen manchmal auch ehrlich gesagt, ich könnte euch jetzt gerade auf den Mund schiessen. Also nicht so, aber wirklich auch, wo ich ehrlich war und gesagt habe, es fordert mich jetzt gerade wirklich und jetzt macht ihr mich hässig oder jetzt bin ich überfordert vielleicht auch.
Hast du ein konkretes Beispiel dazu von so einem schwierigen Moment?
Ich glaube, ich habe manchmal gesagt, ich habe das Gefühl, ich rede an eine weisse Wand. Das habe ich sicher ein paar Mal gesagt. Weil einfach, ja, irgendwie, mir ist manchmal ja, der Alltag von einer Lehrperson ist so gefüllt mit so vielen Sachen, oder? Ich versuche das manchmal auch Leute zu erklären, die selber nicht zur Schule gehen oder die auch ein bisschen das Gefühl haben, der Job, ja, das ist ja easy mit all diesen Ferien, muss jetzt nicht alle Klischees rausholen. Aber ich versuche es Leuten so zu erklären, wenn man unterrichtet, dann vergisst man alles andere. Man hat keinen Durst mehr, man muss nicht aufs WC. Sollte man Schmerzen haben, vergisst man die auch noch gerade.
Kränkst du dich auch gar nicht, oder?
Nein, wirklich nicht. Du bist so fokussiert, weil du ja einerseits deine Inhalte im Kopf hast, deinen Ablauf, alles muss passen. Hast du vorbereitet, dann hast du eben die 20, 25 Kinder, die du ja alle auch noch musst im Blick haben, die haben Bedürfnisse, die haben Sorgen, Wünsche und so weiter. Und dann kommt noch alles Administrative dazu. Es sind so viele Sachen und du bist wirklich, wenn du unterrichtest, die Zeit geht auch vorbei wie nichts. Also es ist ja manchmal plötzlich schon Mittag gewesen, ich habe das Gefühl, wir haben erst gerade angefangen. Und du bist so eben fokussiert und das ist auch das, was so, es ist ja nicht ein körperlich anstrengender Job, aber es ist kognitiv ein anstrengender Job und ich bin manchmal fix und fertig gewesen. Also ich weiss manchmal gar nicht mehr, wie ich das auch über die Zeit durch geschafft habe.
Hast du 100% geschafft?
Ja, genau.
Kannst du dich an so einen konkreten, schwierigen Moment erinnern?
Es hat immer wieder mal herausfordernde Situationen gegeben. Und die sind meistens dann auch, sind das auch Kombinationen natürlich mit Kind und Eltern. Ich muss wirklich sagen, ich habe 8 sehr tolle Jahre gehabt, auch mit Eltern. Ich habe sehr viel wertschätzende Eltern gehabt, die das auch gesagt haben, die das gezeigt haben, wo ich absolut kein Problem hatte. Ich bin auch jemand gewesen, der sehr offen auf die Eltern zu ist und auch immer wieder versucht hat, den Kontakt zu suchen und zu pflegen. Aber natürlich gibt es dort, das sind ja dann die Sachen, die so ein bisschen im Hintergrund laufen, wenn es um Diagnosen geht, wenn es um herausfordernde Situationen geht. Vielleicht auch daheim. Und vielfach macht man das auch alleine mit sich aus. Man holt ja nicht immer gerade die Schulsozialarbeit oder die Schulleitungen dazu. Und das sind schon schwierige Momente, wo ich auch zurückschauen kann oder muss zurückschauen und schon auch sehen, wo zum Beispiel ein Schüler von mir von der Cash abgeholt worden ist. Das war ein mega schwieriger Moment, wo ich auch irgendwie ein bisschen hilflos war bei dieser Situation.
Bist du als Lehrperson wie involviert gewesen in die Abholung?
Genau, also ich habe das alles auch gewusst und das sind natürlich ganz viele Gespräche vorher gelaufen. Das passiert ja nicht einfach so von heute auf morgen. Also ich hoffe es nicht, dass man das einfach so würde machen. Und gleich, es ist total einschneidend gewesen und es hätte in der Schule müssen sein, eben natürlich aus gewissen Gründen und so weiter. Aber das ist, ja, das geht einem sehr nahe, weil man eben ja die Beziehung auch zu diesen Kindern hat und dann siehst du von heute auf morgen das Kind wie nicht mehr und weisst auch nicht genau, wie es weitergeht. Wir haben wenig Angaben dann bekommen, natürlich auch aus Persönlichkeitsschutz und so weiter. Das sind schon schwierige Momente, wo man dann Wege finden muss, wie man mit denen umgeht.
Ja, wie bist du mit dem umgegangen?
Das ist schon ein bisschen länger her. Das war in meinen ersten 2 Jahren. Und wir haben dort eine sehr gute Schulsozialarbeiterin gehabt, die uns dort auch sehr gut unterstützt hat. Man muss sagen, es sind Geschwister gewesen. Das heisst, die Schwester ist noch in die Parallelklasse gegangen. Also hat es uns 2 Lehrpersonen betroffen, also Klassenlehrpersonen. Und wir haben das auch miteinander können teilen. Das hat auch schon geholfen. Und wenn man natürlich das grosse Ganze sieht, dann hat man ja auch Verständnis, wieso es zu dieser Situation kommt und warum es vielleicht besser ist für Kinder, wenn man die Entscheidung trifft. Und trotz allem gibt es Sachen, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann oder die einem trotz allem auch nachgehen und auch wehtun. Eben, es hat wie nicht können, so einen richtigen Abschluss stattfinden. Man hat es bestmöglichst probiert, aber das ist schon herausfordernd.
Ja, das glaube ich. Vielleicht doch noch, zum auf die Sonnenseite schauen vom Lehrerberuf. Du hast vorhin auch erwähnt, dass ihr Fangis im Schulhaus gespielt habt. Was habt ihr sonst so für lustige und vielleicht auch peinliche Momente erlebt im Schulzimmer bei dir?
Also schöne Momente könnte ich mega viel aufzählen. Und ich glaube, es ist ein bisschen wie, wenn man jetzt im Erwachsenenalter zurückschaut. Es bleiben ja vor allem Ausflüge, spezielle Anlässe und so weiter, die eben nachhaltig bleiben. Und so ist es jetzt bei mir auch. Also mir kommen sofort gewisse Anlässe hin oder Ausflüge, die ich mit Schülerinnen und Schülern oder mit Klassen gemacht habe. Ein grosses Projekt für die, die mir auf Instagram schon länger folgen, haben das vielleicht auch gesehen, wo ich eine Kunstausstellung gemacht habe. Und dort habe ich auch den Mut gehabt, einfach den Lehrplan mal schnell zur Seite zu legen und einfach mutig zu sein und zu sagen, jetzt kommt das Fach einfach mal ganz eine andere Bedeutung über und einfach, ja, es ist ja dann eine riesige Ausstellung geworden, ein riesiges Projekt und es hat uns viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als gedacht. Aber was schön war, die Kinder sind voll dabei gewesen und es ist jeden Tag einfach ein unglaublich toller Tag gewesen. Wir haben uns alle darauf gefreut, es geht weiter, wir haben auch fast nicht heimwollen, also niemand von uns und es ist einfach so eine schöne Zeit gewesen. Ich werde die paar Monate nie vergessen und dann auch die Ausstellung selber. Wenn dann die Eltern und alle kommen schauen und dann sehen das Ergebnis und ich voller Stolz konnte zuschauen, wie die Kinder nachher die Eltern durch die Ausstellung geführt haben und ihnen da von 12 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Leben erzählt haben und ich bin so stolz gewesen und das ist so etwas Wunderschönes gewesen. Und peinliche Momente hat es auch gegeben. Ja, da können wir spontan 2 Sachen sehen. Die erste war, wir waren in Zürich mit einer Schulklasse. Lustigerweise sind wir ins Zambo-Studio gegangen.
Ah, lustig. So wie SRF Kids früher noch.
Genau, also das ist wirklich ein grosser Zufall. Lustig. Wir sind am Morgen, haben wir eine Führung gehabt, dort mal noch im Brunnenhof, wo du ja auch gearbeitet hast.
Ja, als Praktikantin auch, genau. Mal.
Haben wir die Führung gehabt und sie haben noch einen Wunsch in die Nacht aufnehmen und am Nachmittag sind wir dann auf 6 Leute Platz noch ein Interview machen, weil das Thema ist Medien gewesen. Auf jeden Fall hat mir eine Mutter schon gesagt, ihre Tochter sei ein bisschen angeschlagen, falls irgendetwas wäre, ich soll anrufen, sie würde sich abholen zu Zürich. Das war dann tatsächlich der Fall gewesen am Nachmittag, sie hat nicht mögen und hat gesagt, komm, ist vielleicht besser und ich bin natürlich nicht allein gewesen, eine Begleitperson gehabt, die dann zu der Klasse geschaut hat und habe ich sie schnell an HB gebracht und da war die Mutter schon dort gewesen, unter dem Treffpunkt und hat gewartet und wir sind aufeinander zugelaufen und dann habe ich ihr aus Versehen.
Was kommt jetzt?
3 Küsse. Und ich habe schon beim ersten Kuss in dem Moment gewusst, oh Gott.
Nein,
das ist nicht richtig.
Zu nahe.
Zu nahe, das machen wir nicht. Aber ich habe wie nicht aus der Situation.
Ich habe 2, 3, so wie man es macht in der Schweiz.
Und dann habe ich es halt durchgezogen und habe nichts gesagt und es ist mir so, so unangenehm gewesen. Und ich meine, Tochter ist ja nebenan gestanden. Gut, ich glaube, ich weiss gar nicht, ob sie verstanden hat, dass man das vielleicht unter Lehrpersonen und Eltern nicht macht. Aber ja, auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann noch aufklären, ein paar Monate später, bis an einem Fest habe ich sie getroffen und ihr gesagt, das tut mir so leid. Und sie hat dann mega müssen lachen und hat gesagt, ja, sie hat gedacht, sie sieht es nicht, hat sie jetzt nicht erwartet, aber sie geht alles gut.
Sehr lustig.
Ja, und das Zweite war, dass Das war eine Vorführung gewesen. Eine Klasse hat verschiedene Tänze studiert und eigentlich sind alle Songs auf Spotify oder Apple gewesen. Nur ein einziger Song, der war auf YouTube gewesen, weil es ein Video war und der Song hat es nicht einfach so gegeben. Und dann war die Vorführung gewesen, alle Eltern auf Platz, alle Kinder auf Platz und dann sind da die einen, haben dann schon getanzt und dann ist eben die Gruppe gekommen mit dem YouTube-Song. Und nachher ist es so gewesen, dass ich dann halt auf YouTube musste den Song abspielen. Ich hatte dann eine neue Boombox gehabt, dass man das hört. Und ja, bevor der Song kam, ist eben noch Werbung gekommen.
Oh.
Und ich kann nicht mehr genau sagen, was es war.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall etwas, wo mir unglaublich pinnig war. Es war nämlich etwas leicht Sexuelles.
Oh nein.
Ja, und ich.
Nein. Und wie viele sind auch da?
Alle.
Oh nein.
Ich kann nicht mehr sagen, was es war. Aber es war so unangenehm, weil ich gedacht habe, was denken die jetzt von mir, was ich auf YouTube für Videos schaue oder so. Und es war einfach eine normale Werbung gewesen. Und es war mir, ja, sehr unangenehm gewesen.
Aber hast du gemacht?
Nichts. Ja, dann musst du einfach durch. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es auch eine Leisling stellen oder einfach das abgewartet habe, bis die Werbung, ich weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich einfach gewusst, oh mein Gott, wie unangenehm. Aber ja, ich habe den Job noch gehabt.
Du hast ja auch noch Fragen gesammelt bei dir auf Instagram.
Genau.
Und die haben wir jetzt hier so auf Zettel geschrieben. Wir können leider nicht alle beantworten, es sind so viele. Aber wir tun einfach mal ein paar ziehen, ist gut.
Das ist super. Dann tue doch du gerade ziehen.
Soll ich ziehen? Also. So. Ah, das ist eine schöne Frage. Vermissest du Schulgemengisch?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Es gibt wirklich Momente, wo ich es vermisse. Es gibt ganz viele schöne Momente, wo ich vermisse, wo ich sofort wieder würde zurückgehen. Das sind einerseits die Morgen. Ich habe es geliebt, wenn die Kinder am Morgen ins Schulzimmer gekommen sind und manchmal noch ein bisschen verdrückt aus den Augen geschaut haben und so. Aber nein, es ist wirklich so schön gewesen, weil man dann auch immer gewusst hat, warum man das macht. Und mich auch immer gefreut, dass ich es gesehen. Eben, wie gesagt, es ist wirklich, es ist eine Beziehung, die man führt mit den Kindern. Es ist, für gewisse Kinder ist man, gehört man zu den wichtigsten Bezugspersonen. Und das spürst du ja dann auch. Und das ist auch schön. Oder auch eben lustige Momente. Was ich auch immer geliebt habe, philosophieren mit Kindern oder über die Welt zu reden. Das sind immer die schönsten Lektionen gewesen, wenn wir einfach über so Sachen geredet haben, was sie beschäftigen, was in der Welt los ist, was sie mitbekommen. Und ja, das sind sehr, sehr schöne Momente gewesen, die ich auch sehr vermisse. Ich vermisse auch manchmal mein eigenes Schulzimmer. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ein schönes Schulzimmer ist. Es ist auch immer so ein bisschen, meine Idee war immer, es ist das zweite daheim für die Kinder, aber eben auch für mich. Und es gibt ganz viele Sachen, die ich vermisse. Es gibt auch Sachen, die ich nicht so vermisse.
Zum Beispiel das frühe Aufstehen.
Das frühe Aufstehen, ich weiss nicht, wie ich, ob ich das noch mal könnte. Es ist mir ein Rätsel, wie ich das über all die Jahre gemacht habe. Sicher das, aber auch Noten geben, beurteilen. Das soll kein Statement dafür sein, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Aber es ist etwas, was mich sehr belastet hat in dieser Zeit. Und immer mehr, muss ich auch sagen. Ich habe am Anfang noch recht gerne korrigiert und dann ist es immer schlimmer geworden. Weil ich einfach auch nicht so, ja, ich habe wie so gemerkt, ich will die Kinder als Ganzes sehen und ihre Stärken sehen. Und was wir machen, ist ja eigentlich immer nur schauen, was sie nicht gut können. Es ist sehr defizitorientiert. Und das ist etwas, was mich immer mehr belastet hat auch und wo nicht mit meinen Werten übereingestimmt hat.
Nächstes Zettel ist gut. Welche Rituale hast du im Klassenzimmer gehabt?
Das sind mega viele. Also ich bin jemand, der sehr gerne Ritual hat. Selbst der Podcast ist ja durch ritualisiert. Ja, ich habe im Schulalltag sehr viele Rituale gehabt. Es ist jetzt noch schwierig, die alle zu benennen. Aber eins war zum Beispiel das Geburtstagsritual. Ich habe dann schon alles zum Thema Reisen gemacht. Also das ganze Schulzimmer war so eingerichtet zum Thema Reisen. Eine grosse Weltkarte und Ballon und so weiter und so fort. Und so ist dann auch der Geburtstagskalender und selbst Namensschildli. Bei der Garderobe, alles ist auf das abgestimmt gewesen. Und eben auch das Geburtstagsritual. Und dort war es so gewesen, dass sie Flaschenpost bekommen haben. Ich hatte zwei Bücher, wo es um, im einen Buch um Sehenswürdigkeiten gegangen ist und das andere um verschiedene Orte auf der Welt, also so ein bisschen mehr naturbezogen oder kulturell bezogen. Das hatte ich abwechselndweise, weil ich am Schluss eine ADL-Klasse hatte. Und dann haben sie eben einen
ADL?
Altersdurchmischt.
Ah, gut.
Also 50-60 gemischt in dem Fall, oder? Zumal bei mir dann eine dritte, vierte gemischt.
Sorry, deine HörerInnen werden das checken. Aber ich kann es mal abfragen.
Ist gut, man lernt immer wieder dazu.
Genau.
Und so, dass ich das zwei Jahre machen konnte, hat es eben zwei verschiedene Bücher gebraucht. Aber ja, sie haben eine Flaschenpost bekommen an einem Ort und das war auch immer in dieser Sprache gewesen, wo das Land war. Das habe ich natürlich dann übersetzt und so weiter. Und dann sind wir wieder hergereist und ich habe dann ihnen aus dem Buch vorgelesen. Wir haben meistens noch ein Video geschaut, das dann auch von dort hergekommen ist. Und das ist eben ein Ritual, das mir mega wichtig war, weil es eben auch zeigen soll, über den Tellerrand zu schauen, fürs Leben lernen. Das ist mir etwas mega Wichtiges gewesen, dass man nicht, man kann darüber streiten, aber Mathe und Deutsch und so weiter, ich kann einfach auch wählen, dass sie noch andere Sachen lernen, weil mir das persönlich auch so wichtig war und andere Kulturen besser verstehen und auch verstehen, warum das vielleicht ein bisschen anders ist, aber nicht komisch muss sein. Aber das muss man ihnen ja wie auch aufzeigen und ihnen die Chance geben, das kennenzulernen, weil natürlich finden wir vieles komisch, was wir nicht kennen. Aber dann können wir es ja kennenlernen und vielleicht finden wir es dann gar nicht so komisch. Genau. Ja, also Ritual hat es ganz viel gegeben.
Schön. So. Wie war deine Schulzeit so gewesen? Haben wir schon ein bisschen angesprochen, aber kannst du gerne nochmal so sagen, wie du allgemein auch darauf zurückschaust?
Meine Schulzeit war prägt von sehr vielen Zyklen, die ich schon angesprochen habe. Also ich habe verschiedenes Jahr die Schule gewechselt. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil man immer wieder der Neue ist, der Aussenseiter ist. Ich war auch sehr uncool gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Oh, und ich bin auch wirklich sehr schlecht gewesen. Also, wobei, das ist sehr abhängig von der Lehrperson. Es hat schon Momente gegeben, wo ich gar nicht mal so schlecht dran gewesen bin. Aber dann war es eigentlich immer gewesen, weil die Lehrperson eben mir ein gutes Gefühl gehabt oder es mir das Gefühl gehabt hat, du kannst es eben doch oder du bist nicht auf den Kopf gefallen. Aber grundsätzlich ist meine Schulzeit nicht so reibungslos verlaufen. Ich hatte wirklich sehr schlechte Noten gehabt. Ich war in der Oberstufe am Schluss im Kanton Aargau und dort bin ich in der Sek und ich bin kurz vor Schluss noch fast in die Real gefallen. Habe es dann aber irgendwie noch hergebracht. Und zum Beispiel haben meine Lehrpersonen dann dort auch gefunden gehabt, du kannst froh sein, dass du noch eine Kochlehre machen kannst. Und erst dann in der Lehre...
Also so im Sinn von, das ist nicht anspruchsvoll, oder was?
Hey, ich weiß nicht. Eben, vielleicht sollte man das auch mal gar nicht zu fest sich überlegen, was sie gemeint
aber
hat.
Aber so Sachen prägen einem
mega.
So.
Ja, ja sehr. Mhm. Wegen dem würde ich auch nie Französisch können, weil mir die gleiche Lehrperson einmal das Gefühl hat, dass er wirklich, das wirst du nie können. Mhm. Und das habe ich jetzt immer noch im Hinterkopf. Ja, mittlerweile bin ich erwachsen und weiss natürlich, dass es nicht so sein sollte, aber es sind eben Sachen, die im jungen Alter prägen. Ich habe erst nachher in der Lehre plötzlich aus dem Nichts mega gute Noten gehabt. Nur noch 5,5 und 6er und habe mich dann auch sehr schnell daran gewöhnt, ehrlicherweise. Und ab dann ist alles viel einfacher geworden.
Mhm.
Ich glaube, weil ich dann wie mal ein Erfolgserlebnis hatte und gemerkt habe, ja, vielleicht bin ich ja doch nicht ganz so dumm.
Du bist dort mal an einem gleichen Ort gewesen, oder? Hast nicht immer den Platz wechseln müssen?
Ja, das auch. Ich weiss jetzt nicht, ob das so entscheidend war. Aber das kann natürlich schon sein. Ich weiss nicht, wie meine Primarzeit ausgesehen hat oder meine Schulzeit ausgesehen hat, wenn ich jetzt immer am gleichen Ort gewesen wäre. Ich muss auch sagen, für mich ist es auch kein Problem. Ich glaube, ich habe unglaublich viel gelernt durch das. Das sind vielleicht auch meine Stärken eben anpassungsfähig, mutig sein, für neue Sachen offen zu sein, mich in neue Gegebenheiten hineingeben. Das hat sicher ganz viel mit dem zu tun. Also ich würde jetzt nicht zurückschauen und finden, oh nein, ich habe so eine schlimme Kindheit gehabt, überhaupt nicht. Mhm. Ich bin dankbar für das, was ich gehabt habe und habe einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist mir mehr oder weniger gut gelungen.
Die Frage liegt jetzt schon auf der Hand, aber du kannst auch sagen, wenn das jetzt persönlich ist. Wieso bist du so viel gezügelt?
Ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen und ihr Leben, wie soll ich das jetzt sagen, ihr Leben war sehr prägt von herausfordernden Situationen. Und ja, da hat es Momente gegeben, wo wir in 24 Stunden haben manchmal zügeln müssen, oder eine Beziehung zu Ende gegangen ist, oder wir eine Wohnung haben müssen verlassen. Das sind verschiedenste Gründe, und in dem Alter machst du das ja einfach mit, du gehst mit, und ja, genau.
Der Damian, der da schon sehr viel hat müssen reisen, eben unfreiwillig.
Genau, aber auch das eben. Ich sehe es nicht als negativen Punkt, und ich glaube, es macht ganz viel aus, wer ich heute bin, all das.
Mal noch so eine Frage zwischen ihnen. Wie wohl fühlst du dich eigentlich jetzt auf der anderen Seite als der, der interviewt wird? Welche Rolle ist dir lieber?
Wie man jetzt auch merkt, viele wissen das ja wahrscheinlich gar nicht, wo mich ja sonst nicht kennen, dass ich eben schon auch gerne rede.
Das ist es so.
Eine weitere Schwäche ist nämlich, mich kurz zu fassen, was da jetzt sehr offensichtlich wird. Es fühlt sich gut an, gleichzeitig auch ein bisschen ungewohnt, und ich merke, dass ich mega genau höre, was ich sage.
Ja.
Weil ich eben auch dort sehr perfektionistisch bin und jetzt schon ein paar Mal denke, ah nein, das hätte ich anders sagen sollen oder das hätte ich jetzt nicht sagen oder das habe ich vergessen zu sagen. Aber ja, das gehört dazu. Alles kann ich eben nicht sagen. Genau.
Und am Anfang hast du ja gesagt, du bist ein bisschen nervös.
Stimmt.
Vielleicht ist das auch schön zum Wissen für deine Leute, die dich in Zukunft werden besuchen beim Podcast. Auch du bist dann einmal ein bisschen nervös, und das macht es ja dann auch irgendwie so, dass man es ernst nimmt und dass es einem so wichtig ist.
Absolut. Genau. Und das ist ja auch noch spannend an diesem Podcast, oder? Weil ich die Leute ja eigentlich auch nicht wirklich kenne. Ich bin tatsächlich immer ein bisschen nervös. Also, jetzt nicht nur, wenn ich jetzt vis-à-vis von dir sitze und die Auskunft gebe, sondern eben auch, wenn ich die fragende Person bin.
Das ist gerade eine schöne Überleitung, weil wir vertiefen jetzt auch alles so rund um deinen Podcast, wo wir heute ja eben, das zweijährige Jubiläum feiern. Erinnerst du dich an den Moment, wo du beschlossen hast, ich möchte den Podcast ins Leben rufen?
Durch das Praktikum habe ich ja mit euch auf Repos dürfen. für SRF Kids Reporterinnen und Reporter. Und dort habe ich dann wie das Medium kennengelernt, Audio zu machen oder Podcasts zu machen. Und habe dann dort schon mal viel gelernt, wie man das macht, was man muss beachten, eben, dass es einen Produktionsplan braucht und so weiter und so fort. Und klar, die Formate sind sehr unterschiedlich. Wir sind ja viel unterwegs mit Kinderreporterinnen und Kinderreporter. Das ist nochmal ganz etwas anderes. Aber ich habe wie das Medium kennengelernt und gemerkt, wie cool das ist, dass man in so kurzer Zeit so viele spannende Fakten in einen Podcast kann bringen. Und dann habe ich eben wie gemerkt, oder das hat immer noch nachgehalten, auch die Zeit, wo ich Lehrer war. Ich habe immer wieder Sachen, so wie ich sie auch in meinem Intro sage, die mich beschäftigt haben, die mich herausgefordert haben, wo ich auch an Anschlag gekommen bin oder die neu waren, die es in der PH noch gar nicht gegeben hat, also wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und da habe ich gedacht, es wäre ja so cool, wenn es einen Podcast gäbe für Lehrpersonen, die sich genau diesen Sachen mit dem auseinandersetzen, weil die Lehrpersonen ja nicht die Zeit haben, die Kapazität haben, sich ja noch jedes einzelne Thema reinzulesen. Und ich meine, das wissen viele auch nicht. Die Lehrpersonen müssen so viele Weiterbildungskurse besuchen, haben Schilftage, Nachmittage und so weiter. Sie haben wirklich nicht noch Zeit, sich da noch jedes einzelne Thema reinzulesen. Und dann habe ich eben gedacht, das wäre super, weil das kann ich ja für sie machen. Mhm. Ich kann recherchieren, jemanden treffen und dann wie das Wichtigste, den Kern von einem Thema kompakt zusammenfügen, dass es im besten Fall ein Mehrwert ist für Lehrpersonen.
Du hast da wirklich eine Nische gefunden, die es so vorher noch nicht gegeben hat in der Schweiz. Wie entsteht da so ein Podcast? Wie tust du dich für die Leute entscheiden, für Themen? Wie ist da mit der Vorbereitung?
Sehr vielfältig. Also, man muss sagen, ich muss mega viel parallel machen. Das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung. Also, als Beispiel, jetzt kommt ja dann Ende Monat wieder eine aktuelle Folge raus. Das heisst, im Moment bin ich die am Schneiden. Und gleichzeitig habe ich aber schon das Vorgespräch gehabt für die nächste Folge, die ich bald aufnehme. Und nebendran sind ja dann schon das Aufgleisen für alle nächsten Folgen. Das heisst, die Expertin oder der Experte anfragen, den Produktionsplan schreiben. Das heisst, dann muss ich ganz viel recherchieren, weil ich ja oftmals mich eben nicht mega gut mit dem Thema auskenne oder eben nur so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe als Lehrer. Das heisst, es braucht wirklich eine vertiefte Recherche, wo ich auch schaue, was ist gerade aktuell am Laufen, auch in der Politik und so weiter, was beschäftigen die Lehrpersonen. Ich frage dann auch auf Instagram noch, was möchten die Lehrpersonen und die Eltern wissen. Und das alles fließt in den Produktionsplan rein. Da habe ich ein Vorgespräch, wo wir das miteinander, also mit der Expertin und meinem Experten vorbesprechen. Das heisst auch, wir schauen, ob der Ablauf sinnvoll ist. Vielleicht habe ich etwas vergessen oder nicht daran gedacht, was sie noch reinbringen können, was ihnen auch persönlich noch wichtig ist. Mhm. Und so passe ich dann den wieder an. Dann ist dann die Aufnahme. Dann reise ich ja an den Ort, wo sie gerne möchten. Parallel muss ich auch noch Kinderstimmen aufnehmen. Das heisst, das muss ich weit voraus machen, weil ich muss wissen, also ich muss Themen relativ früh setzen, dass ich weiss, was ich Kind frage, weil ich ihnen die ja live bei der Aufnahme abspiele, dass sie darauf reagieren können. Ja, und eben nachher, vor allem, wenn dann der im Kasten ist, dann muss ich den schneiden. Das ist sehr viel Zeit, weil ich auch dort sehr perfektionistisch unterwegs bin. Also das ist mir mega wichtig, dass es eben sehr kompakt ist und wirklich aufs Wichtigste aber reduziert ist, weil das auch der Wunsch ist von der Lehrerinnen und Lehrer und auch von den Eltern, dass es eben möglichst nahe an ihrem Alltag ist und möglichst viele Inputs, die sie mitnehmen können. Mhm. Ja, und so geht das dann immer weiter. Also ich bin ja jetzt schon im 26. habe ich eigentlich alle Themen gesetzt fürs ganze Jahr. Bin schon bis im Sommer dran, mit Leuten aufzugleisen, Kinderstimmen einzufangen. Also ja, es ist wirklich schon relativ intensiv.
Mhm. Du machst ja das alles freiwillig. Du verdienst nichts dran. Darfst du denn da zum Beispiel auch mal Kritik leiden von Leuten, die dir zulassen? Oder findest denn du so, ach, hey, da mache ich im Fall alles für euch und ich investiere so viel Zeit. Wie siehst du das?
Ich kann sagen, dass ich bis jetzt tatsächlich noch verschont wurde mit viel oder mit grosser Kritik. Ich habe wirklich sehr ein wertschätzendes Publikum, das mir auch sehr schöne Nachrichten schickt. Es hätte auf jeden Fall Platz, Kritik darf Platz haben. Ich glaube, es ist immer der Ton, der es ausmacht. Also, dass man sicher kann anbringen, was einem vielleicht gestört hat, was einem gefehlt hat. Das ist vielleicht das Einzige, was bis jetzt gekommen ist, dass jemand gefunden hat, dass man noch ein bisschen tiefer können oder der Aspekt hat noch gefehlt. Und das kann ich absolut verstehen. Mhm. Und das nehme ich auch sehr gerne entgegen. Natürlich muss ich wie auch für mich sagen, ich habe nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, weil zu lange dürfen sie ja auch nicht sein, die einzelnen Folgen. Das ist sicher so. Aber nein, ich muss sagen, das darf Platz haben und ja, eben wie gesagt, ich habe bis jetzt Glück. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, das könnte man vielleicht um die Ohren fliegen, aber ich mache ja auch keinen Podcast, der jetzt irgendwie sehr kontrovers ist oder wo ich auch irgendwie polarisiere. Im Gegenteil, das möchte ich aber ja genau nicht.
Wieso?
Eins von meinen grossen Anliegen ist, dass wir mehr einander zulassen, mehr Verständnis füreinander aufbringen. Und ich glaube, das ist eins von meinen Zielen, von meinem Podcast auch. Auch beim Live-Podcast, dass verschiedene Menschen, die möchten mitreden, die mitreden, wieder mehr einander zulassen. Also unsere ganze Welt, das wissen wir. Das hat auch Dagmar in ihrem Jahresrückblick gesagt. Es polarisiert alles. Oder wir tun uns mehr auseinanderleben. Ich kenne das auch von der Arena. Oder jeder tut seine Statements platzieren, aber wir lassen einander nicht mehr zu. Und das ist etwas, was mich sehr fest beschäftigt, auch in meinem Alltag. Und ich möchte, dass wenn man einen Podcast hört, wirklich auch verschiedene Perspektiven mitbekommt. Es ist wirklich so, wenn ich jetzt Eltern zulasse, Erziehungsberechtigte, hoffe ich, dass sie auch rausgehören, mit was alles Lehrpersonen ringen, wie ihr Alltag gefüllt ist mit so vielen Sachen, dass sie 25 Kinder haben, nicht nur das eine Kind und. Also, dass man dort mehr Verständnis für sie findet. Und das Gleiche auch umgekehrt, wo ich hoffe, dass gewisse Lehrpersonen auch spüren, oder auch die Eltern sind unter Druck, haben viele Fragen, möchten vielleicht wissen, wie es funktioniert und dass sie nicht Ablehnung spüren oder nicht dürfen den Einblick haben. Und so könnte ich auch weiterreden mit Schulleitungen, mit Leuten aus der höheren Bildung oder wo sich im Bildungswesen Entscheidungen treffen, bis zu den Politikerinnen und Politiker. Und ich möchte mehr, dass wir einander zulassen und Lösungen finden, als gegeneinander schiessen. Und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, wo eben immer ein bisschen mehr leidet darunter. Oder Leute in Frage stellt, wieso dass sie das so macht. Also das ist ein Wunsch und deshalb soll es überhaupt nicht polarisierend sein, sondern zur Meinungsbildung beitragen. Das ist ja etwas, was wir gemeinsam haben, auch im SRF. Es geht nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, dass ich von Expertinnen und Experten versuche, ihr Wissen möglichst kompakt zusammenzufassen in so einer Podcast-Folge und die Hörerinnen und Hörer das mitnehmen, was ihnen wichtig ist. Vielleicht, wenn das nur eine Sensibilisierung ist für ein Thema, wenn das ein Aspekt ist, den sie vielleicht umsetzen oder mitnehmen, dann ist ja schon vieles erreicht. Und dann freut mich das sehr.
Wer dir auch auf Instagram folgt, der weiss, dass dir der Austausch auch wichtig ist mit den Leuten, die dir eben zulassen. Was gibt dir der Kontakt mit deinen Fans? Du hast nämlich Fans, da merke ich einmal schon bei deinen Live-Podcasts.
Ja, die Leute haben Freude an dir. Ich würde es tatsächlich nicht so bezeichnen. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, wenn ich natürlich als SRF denke, dann weiss ich, was es heisst, wenn man Fans hat, weil man im Fernsehen stattfindet und Moderatorin oder Moderator ist. Oder das ist nochmal etwas anderes. Ich habe, glaube ich, sehr treue Hörerinnen und Hörer, das sehe ich auch in den Zahlen oder auch Leute, die mir schreiben oder seit Anfang an dabei sind. Und das ist unglaublich schön, wo wir auch eben, ob das eine Sprachnachricht ist, ob das auf Insta ist oder so eine Nachricht schicken. Manchmal auch ganz klein einfach nur danke für das, danke für die Folge. Oder du hast mich zum Nachdenken angeregt. Das sind wunderschöne Momente, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Und es ist jetzt auch lustig, so der Swiss-Didak. Ich bin vor 2 Jahren an der Swiss-Didak und es hat mich kein Mensch kennt. Und jetzt bin ich wieder an der Swiss-Didak und mega viele Menschen haben mich kennt. Das bin ich mir ja im Alltag überhaupt nicht gewöhnt. Das war eine neue Situation gewesen, aber auch schön in Austausch zu kommen und zu merken, das, was ich mache, das zählt.
Das kommt an.
Ja, die hören das und geben etwas auf das. Und das ist auch Verantwortung, die ich trage. Ich merke das auch mit den steigenden Hörerinnen und Hörerzahlen, wo ich merke, das ist Verantwortung, die ich trage. Und ich gebe wirklich mein Bestes, mit bestem Wissen und Gewissen, dass das reichhaltig ist, dass das ausgewogen ist, dass das differenziert ist, auch niemand anklagt oder irgendjemand in ein schlechtes Licht bringt. Also das ist mir wirklich mega wichtig.
Wir haben noch mehr Zähle von deiner Community. Möchtest du das mal ziehen? Gut.
Also. Welche Begegnung hat dich am meisten berührt oder überrascht? Wow, das ist schwierig. Also ich hatte das Swiss-Didak wirklich ein paar sehr schöne Begegnungen gehabt, schon im Zug, nachher im Tram und nachher das Swiss-Didak selber, weil ich halt das persönlich war. Und auch mit Gästen, muss ich sagen, habe ich auch schon sehr schöne Momente gehabt, wenn du merkst im Gespräch, das harmoniert. Du hast es ja schon erwähnt, die Stärkenfolge. Ich weiss nicht, was es war. Es ist sicher das Thema gewesen, aber es war auch sie, weil ich sie ja schon vorher kennt habe, weil ich ja selber den Kurs gemacht habe. Und das ist so schön gewesen. Auch dort darf ich zurückschauen, eben auf die 24 Folgen. Ich habe bis jetzt einfach so tolle Expertinnen und Experten gehabt, die auch menschlich mega toll gewesen sind und jetzt nicht nur ihr Wissen einfach so preisgegeben haben, sondern weil ich gemerkt habe, wir haben das gleiche Ziel oder wir haben die gleichen Anliegen. Das sind schöne Begegnungen und ja, die berühren einem auch.
Ist auch da, wo dich motiviert zum Weitermachen?
Sehr. Ja, das ist etwas sehr Entscheidend. Und wenn ich zurückschaue, wir haben es ein bisschen davon, was ich alles gemacht habe. Für mich ist entscheidend, dass das, was ich mache, bereichernd ist, sinnvoll ist, sinnstiftend ist. Und dann ist es mir eben auch egal, wie viel Zeit ich investiere. Dann mache ich es einfach unglaublich gern und habe die Leidenschaft für das. Und
zum Glück gibt es Kaffee.
Ja, von denen trinke ich genug.
Gell?
Wie wählst du deine Gäste aus? Die Frage ist mir schon ein paar Mal gestellt worden. Das ist sehr unterschiedlich. Es hat Gäste, die ich selber persönlich schon kennt habe und gedacht habe, die wären die Richtigen, weil sie sich mit dieser Thematik sehr gut auskennen. Da sind es auch Empfehlungen von Leuten, die mit diesen Leuten jeweils schon zu tun haben. Da sind es natürlich auch Menschen, die medial schon präsent waren, auch natürlich beim SRF waren und so. Das zeigt mir schon mal, dass wahrscheinlich jemand ist, der eben viel Expertise hat und sich auch ein bisschen mit Medien auskennt. Also eben, man muss ja auch bereit sie dann herzusitzen und den Podcast zu machen. Und es hilft natürlich auch, wenn man gerne erzählt. Und nachher ist es wirklich ein Eruieren im Sinn von, passt die Person? Ich kann auch dort nicht gerne polarisieren. Also als Beispiel die Hausaufgabe. Ich habe jemanden gesucht, der nicht für oder gegen Hausaufgaben ist, sondern jemand, der mir aufzeigt oder den Hörerinnen und Hörern aufzeigen kann, wo liegen die Vorteile und Nachteile. Eben auch dort Meinungsbildung und nicht eine fertige Meinung zu präsentieren. Das ist mir unglaublich wichtig. Wegen dem sage ich ja selber auch sehr wenig, was meine Meinung ist. Weil es geht nicht um meine Meinung, es geht um das, was dann die Leute daraus machen. Und deshalb schaue ich auch fest auf das. Dann schaue ich auch ganz fest drauf, wenn es irgendwie möglich ist, dass die Person vielleicht selber mal eine Person gesehen. Das ist mir schon sehr viel gelungen, also wo ich es auch wenn es vielleicht schon länger her ist, aber es hilft total fürs Verständnis für den Beruf. Das hat man auch gut an der PAI gemerkt, also in meiner Ausbildung, wer ist vorher Lehrperson gewesen und wer nicht. Und ich weiss, dass das Lehrpersonen auch sehr schätzen. Der Stallgeruch ist eben schon nicht ganz unwichtig. Und ich glaube auch, der Podcast funktioniert besser, weil ich selber Lehrer gewesen bin und nicht einfach nur der Journalist.
Hast du manchmal auch Mühe, um Gäste für ein Jahr zu deinem Podcast zu überzeugen?
Nein. Es ist schön. Sehr erstaunlich.
Ja.
Ich habe ja am Anfang auch gedacht, die sagen mir sicher ab. Ich weiss noch, die erste, die ich wirklich gedacht habe, sie wird es nicht machen, einfach weil sie genug anderes zu hat und natürlich auch nochmal einen anderen Namen, weil sie Nationalrätin ist, ist sicher Anna Rosenwasser gewesen. Und wo von ihr das Okay gekommen ist, ja, dafür, da habe ich wirklich gedacht, wow, also das erstaunt mich jetzt wirklich. Nicht, weil sie es nicht wichtig finden, sondern weil sie einfach, Bildung ist jetzt auch nicht ihr Hauptanliegen. Also sie macht so vieles anders, aber hat das auch schön gefunden. Und auch sonst, nein, es ist wirklich so, dass ich da sehr auf offene Ohren stoße und ich glaube auch sie das ja schön findet, dass ihr das Thema, das sie ja so bewegt, wo sie so viel darüber wissen, das können auch weitergeben und das ist mega schön und das ist ja fantastisch. Also das ist ja manchmal auch schwierig, das dann in 45 Minuten, 60 Minuten zusammenzufassen, weil sie ja so viel wissen und noch viel mehr Wissen auch könnten preisgeben und ja, das ist toll, wenn man Leute hat, die für etwas brennen, die so viel wissen und auch offen sind, das dann weiterzugeben.
Nochmal ein Zettel.
Ah ja, stimmt. Wer würdest du am liebsten mal als Gast haben? Das habe ich mir so gar noch nie überlegt. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Meinen ist ein Bildungspodcast und in dieser Szene oder in der Bildung gibt es jetzt vielleicht nicht, wie wenn ich da an Sport denke oder wenn ich da an Unterhaltung denke, Kunst und so weiter, wo es so Leute gibt, als wenn ich jetzt da Schauspielerinnen und Schauspieler oder Präsidentinnen und Präsidenten, was auch immer, mir so überlege, wo sicher spannend wären. Das gibt es so in der Bildung nicht. Und ich darf wirklich sagen, ich habe schon so viele tolle Expertinnen und Experten gehabt, dass es jetzt nicht wirklich so ist, dass jemand auf dieser Liste fehlen würde. Ich bin mir ganz sicher, dass es noch ganz viele wird geben, die ich noch nicht einmal kenne und mich freue, dass ich sie kennenlerne. Und ich muss sagen, was mich sehr freut, ist auch, dass Margrit Stamm zugesagt hat für den Live-Podcast im März in Aarau. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe sie schon persönlich kennengelernt, aber ich finde es mega toll, dass wir zusammen eine Podcast-Folge machen.
Dann schauen wir doch jetzt gleich führen. Ein Stückchen.
Ist gut.
Du hast jetzt gerade schon zwei Sachen verraten, wie es weitergeht. Dass es wieder Live-Podcasts wird geben. Mega, mega toll. Und dass Margrit Stamm kommt. Zu welchem Thema eigentlich?
Zum Thema Bildungsgerechtigkeit.
Und wo kann man dich sonst noch live erleben?
Genau, also jetzt ist es definitiv am 12. März in Aarau eben zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Dann am 8. Mai, jetzt muss ich schauen, dass ich das alles richtig sage, ich habe es nicht aufgeschrieben, am 8. Mai in Bern zum Thema Inklusion. Dann am 11. September in Luzern. Dort ist das Thema noch ein bisschen schwammig, aber wahrscheinlich so geht es Richtung Schule der Zukunft. Und dann am 5. November in Zürich zum Thema Leistungsdruck.
Hey, a Tour de Suisse?
Ja, wirklich, genau.
So gut. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du einen Podcast aufnimmst vor Publikum, weil dort kannst du nicht noch schnipseln?
Weil im Nachhinein kann ich sehr wohl noch schnipseln.
Ah, im Nachhinein, live aber nicht.
Nein, das stimmt. Es ist schon nochmal eine andere Situation. Also du weißt natürlich, jetzt zählt es, es gibt kein, wir nehmen es nochmal auf. Wobei, ich muss auch sagen, das ist jetzt eigentlich noch fast nie der Fall gewesen, auch bei den normalen Aufnahmen, dass man es nochmal aufnehmen würde. Das sind nur Korrekturen, dass man den Satz nochmal wiederholt so. Aber das geht natürlich tatsächlich nicht im Live-Podcast und es ist eine andere Situation, weil ganz ganz viele Menschen vor einem sitzen und zuhören, gespannt zuhören und natürlich noch ein bisschen eine andere Erwartung haben. Aber das macht es eben auch so schön und so spannend. Und dort kommt das alles zusammen, was ich mir ja so wünsche, dass wir eben miteinander reden, dass wir miteinander diskutieren, verschiedene Perspektiven uns anhören, weil auch dort sind ja Gäste so ausgewählt, dass sie nicht nur die gleiche Meinung haben. Und die letzten zwei sind genauso gewesen, zur Selektion und zur Integration, dass es ja auch politische Unterschiede hat. Aber das ist eben so schön und das ist mir so wichtig, weil ich glaube, es gibt nicht schwarz und weiss. Ich weiss, viele würden sich wünschen, dass die Schule sich bewegt, schneller bewegt, sich etwas verändert. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, realistischerweise dauert das halt auch. Und wir müssen Wege finden, die für alle stimmen. Weil, wenn ich einmal so zulasse, dann merke ich, alle haben irgendwo gute Punkte. Mhm. Ich kann wirklich auch nicht sagen, oder ich habe vorher schon die Hausaufgaben angesprochen, oder auch die Noten. Ich könnte wirklich nicht sagen, ob es einfach schlecht ist oder gut ist. Sondern, weil ich bin fest davon überzeugt, wenn es die perfekte Lösung gäbe, dann hätten wir sie doch bestimmt schon gefunden. Mhm. Und deshalb bin ich mehr für den Austausch und eben auch, dass das öffentlich ist, dass man auch vielleicht im besten Fall noch miteinander in den Austausch kommt. Und ja, das ist wunderschön, wenn dann auch die Leute, die einem hören, die man eben ja schon nie sieht, dass man dann die persönlich kennenlernen kann. Das ist auch schön.
Und für das kann man jetzt schon Tickets kaufen, oder? Wie kommt man zu denen?
Genau, man kann mir auf Instagram folgen, da kommt man sicher alles mit über. Oder auf meiner Homepage auch. Und dann findet man direkt den Link, wo man die Tickets kann ergattern. Genau. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut, beim einen oder anderen, der vielleicht in eurer Gegend ist, oder wenn dann das Thema auch gerade passt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wir schauen ja auch, oder ich schaue, dass der Live-Podcast noch ein bisschen anders daherkommt als jetzt eine normale Folge mit Musik und noch ein paar neue andere Sachen, die noch dann dazukommen.
Jetzt gerne noch die Frage zum Schluss an dich. Wie hat dich der Podcast als Mensch verändert?
Es ist ja schwierig zu sagen, ob das jetzt aufgrund vom Podcast ist oder natürlich auch, weil ich wieder 2 Jahre älter geworden bin. Ich könnte jetzt nicht sagen, was sich genau an mir verändert hat. Ich würde aber sagen, dass ich einen viel grösseren Einblick bekommen habe, was Bildung alles mit sich bringt und wie viele Akteurinnen und Akteure dort mitspielen und Entscheidungen treffen. Das ist mir vorher, als ich einfach Lehrer gewesen bin, nicht so bewusst gewesen, weil ich eben so fest beschäftigt gewesen bin mit meinem Alltag als Lehrer. Ich habe das auch schon ein paar Mal versucht zu erklären oder im Teamzimmer, denn wenn man für die 9-Pause oder für das Mittag zusammenkommt, das ist immer sehr aktuell, was einen beschäftigt im Schulalltag, also an dem Tag, am nächsten Tag. Und wir reden nicht so darüber, was jetzt Politik entschieden hat. Oder eben auch Verbandsarbeit, die ich auch schon mal im Jahresrückblick erwähnt habe, wo ich absolut nicht auf dem Schirm hatte. Also wir haben schon jemanden im Team gehabt, der immer wieder Werbung dafür gemacht hat. Aber irgendwie habe ich so gedacht, ja, wieso? Und erst später habe ich dann das verstanden und erst jetzt auch so richtig, was die eigentlich für sensationelle Arbeit leisten für Lehrpersonen und all die, ja, einfach alle, die da mitreden. Es hat jetzt für mich ein viel grösseres Gesamtbild gegeben, das ich jetzt besser verstehe und auch innerhalb von dem kann agieren und eben auch die Leute kann zusammenbringen, dass sie miteinander reden, weil das ist, glaube ich, ein Mitproblem. Oder wo Lehrpersonen sich auch oft dann vielleicht ein bisschen falsch verstanden fühlen, wenn Leute ihnen sagen, wie sie es machen müssten, die aber nicht die Schule gehen. Und mein Ziel ist, dass man miteinander eben in Austausch kommt und die verschiedenen Perspektiven anschaut. Wegen dem ist beim Live-Podcast auch so wichtig, dass Lehrpersonen dort sind.
Mhm.
Weil oben kann man dann schon sagen, das kann ich als Koch, ist es genau auch so gewesen. Als ich noch im Coop-Restaurant geschafft habe, hat das Basel im Hochhaus jemand entschieden, wie das muss im Restaurant aussehen. Und es war überhaupt nicht praktisch gewesen.
Ja.
Es hat keinen Sinn gemacht. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte, dass man redet, um praktische Lösungen zu finden.
An alle, die zugelassen haben, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Und der Damian würde ich sehr, sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und sehr gerne auch mit Sternen bewerten. Du kannst ihn auch noch anders unterstützen. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziert hier in seiner Freizeit unentgeltlich. Darum kannst du ihm twinten, vielleicht für ein Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcast-Aufnahme. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Und jetzt kommen wir mal zum grandiosen Schluss dieser Podcast-Folge. Damian, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mein Wunsch an die Schule von morgen ist, dass alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten, mehr miteinander reden, mehr einander zulassen, aufeinander zugehen und nicht vergessen, was das Allerwichtigste ist, nämlich, dass es dem Kind gut geht in der Schule, daheim und auch, dass man wirklich in der Schule vor allem auch gewichtet, wie wichtig eine Haltung ist, eine gute Haltung zu verschiedensten Themen und wie wichtig Beziehung ist und dass man an dieser tatsächlich jeden Tag muss arbeiten. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass man schätzt und sieht, was Lehrpersonen jeden Tag leisten.
danke vielmals, Damian, für das persönliche Gespräch und ich freue mich auf alle weiteren Reisen mit dir.
Ich danke dir, Angie. Es war mir eine grosse Freude und mega schön, dass du dich auf das Experiment eingelassen hast.
Immer gern. Kasoch 2 Experiment.
Danke vielmals.
Mehr Informationen zum Thema findest du auf Social Media beim Damian oder auf seiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Cybermobbing mit der Ingrid Brogger und natürlich wieder mit dem Damian kommt am letzten Montag im Februar raus. Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.